Herstellung in den Fabriken, in den Textilfabriken in Pakistan, aber eben auch durch die Gesundheitssysteme, die Schwächung der Gesundheitssysteme durch die Abwanderung der Gesundheitsarbeiter. Wir haben gehört, dass 1 Milliarde Menschen weltweit keine Chance haben, einen Gesundheitsarbeiter zu sehen, eine Krankenversorgung zu erhalten. Ich denke, jetzt ist es auch spannend, sich zu überlegen, zum einen, was kann man tun, wie verhalten sich Gewerkschaften, also die Vertretung der Arbeiter zu dem Thema. Ich bin sehr froh, dass wir hier einen Experten sitzen haben. Knut Lambertin vom Deutschen Gewerkschaftsbund wird uns jetzt, denke ich, im letzten Beitrag einen Eindruck dazu vermitteln. Und herzlich willkommen.
Danke, Kirsten, für die freundliche Ankündigung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich versuche mich hier immer noch ein bisschen ruhig zu halten. Ich bewundere auch die Schweizer immer für ihre ruhige Gemütslage an der Stelle. Ich kann das leider nicht. Mich machen die geschilderten Sachen immer noch ziemlich ärgerlich. Es gibt da einen schönen Protestsong aus Großbritannien, da heißt es dann fucking angry. Und das ist bei mir immer noch so. Das tut mir leid, das wird man zwischendurch auch merken, aber ich hoffe, Sie sehen mir das nach an der Stelle. Ich will kurz mal darauf eingehen, dass wir ja da nicht im rechtsfreien Raum eigentlich agieren, was die Gesundheitszustände in der Welt betrifft, sondern wir haben schon in den letzten 100 Jahren sehr viele Rechte durchgesetzt, sehr viele Rechte erkämpft. Kommt aber auch darauf an, dass man sie natürlich überall umsetzt. Da hat der Kollege Mansour schon einiges zu gesagt. Dann will ich dazu eingehen, was wir weltweit machen als Gewerkschaftsbewegung und dann, was wir hier auch zusammentun können. Auch mal ein bisschen konkreter werden, beziehungsweise Handlungsanleitungen mit Ihnen diskutieren. Wie gesagt, wir haben in den letzten 100 Jahren schon relativ viele Rechte durchgesetzt, auch im Gesundheitsbereich, doch nicht überall merkt man was davon. Wir haben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ich will das mal zitieren, weil das so schön ist. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ich finde, das klingt nach Fortschritt. Wir haben den UN-Sozialpakt von 1973, der das nochmal vertieft. Wir haben die Europäische Sozialcharta von 1965. Wir haben die EU-Grundrechtecharta. Wir haben die Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation. Doch die Realität, sehr geehrte Damen und Herren, sieht immer noch ein bisschen anders aus an der Stelle. Und die beiden Beispiele von Thomas Schwarz und Nasir Mansour haben das ja gerade deutlich gemacht, dass es anders aussieht. Und warum sieht es anders aus? Es sieht anders aus, weil wir auch im Gesundheitsbereich mit einem globalen Weltmarkt zu tun haben. Wir haben national mit immer mehr marktlicher Steuerung zu tun, die diesen ganzen Rechten, die wir schon haben, zuwiderlaufen und auch die Umsetzung immer schwerer machen und auch die Durchsetzung, sozusagen die Überwachung dieser Rechte immer schwieriger machen an der Stelle. Und zwar so schwierig inzwischen, dass ein Großteil der Menschen einfach ausgeschlossen ist von diesen Rechten und von der Wahrnehmung ihrer Rechte, die in allen sozialen Dokumenten ihnen zugestanden sind. Der Weltgesundheitsreport 2010 hat das nochmal deutlich gemacht. 1 Milliarde Menschen, 20% der Weltbevölkerung, sind ausgeschlossen von den Systemen sozialer Sicherung. Das ist eine Menge. Wir haben 11% der Menschheit erleiden durch Krankheit, kommen in finanzielle Not und 5% fallen in Armut. Thomas Schwarz hat das auch schon gesagt. 1 Milliarde, sagt die Internationale Arbeitsorganisation, sind ohne soziale Sicherung in dieser Welt unterwegs. Der Weltgesundheitsreport 2004 wurde noch ein bisschen deutlicher. Der hat gesagt, 1/3 aller Todesfälle sind armutsbedingt. 1/3 aller Todesfälle in der Welt. Das sind 50.000 pro Tag. Und das wäre eigentlich preiswert und einfach zu verhindern in den meisten Fällen durch sauberes Trinkwasser, bessere Hygiene, bessere Ernährung, Trinkrucksäcke, mal ganz praktisches, Impfstoffe und andere Arzneimittel. Todesursachen in 1000 will ich nur noch 2-3 nennen, weil die Zahlen einem das kalte Grausen kommen lassen. An Durchfall sterben 1.798.000 Menschen, unter Ernährung 1.798.000, unter Ernährung 485.000, Komplikationen bei der Geburt 2.462.000. Ich könnte die Litanei noch weiter fortsetzen. Das alles kann einen sehr ärgerlich machen an der Stelle. Und diese Situation, dass immer mehr das Marktgeschehen Einfluss auf die Gesundheit der Leute nimmt, der Weltmarkt greift ja als Steuerung immer weiter um sich, greift aber auch national um sich, und zwar auch in Deutschland. Die europäischen Länder sind davon nicht ausgenommen. Diese Steuerung ist auch in Deutschland, nimmt zu, die Privatisierung nimmt zu und damit auch die Marktmacht über den Bereich der Gesundheit. Ich will mal ein paar Beispiele dazu nennen. Wir haben in Deutschland die weitere Verlagerung von öffentlich finanzierten Kosten auf privat zu finanzierende Kosten. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, weil der ein oder andere, der noch jüngeren Alters ist, weiß das nicht. Es wurden vor 20 Jahren etwa noch sämtlicher Zahnersatz von der Krankenkasse bezahlt. Es wurden größere Zuschüsse zu Sehhilfen gegeben. Das alles ist inzwischen, geht den Bach runter. Und das nur, weil die Kosten privatisiert werden und damit auch der marktlichen Steuerung, der Marktmacht immer weiter ausgesetzt werden. Wir könnten eine andere Diskussion, die es dagegen gibt, jedoch stärken. Wir müssen Gesundheit, und das ist noch zusätzlich zu der Frage der Gesundheitsrechte, wir müssen Gesundheit mehr wieder als öffentliches Gut diskutieren. Wir haben in Deutschland eine große Diskussion zur Rekommunalisierung der technischen Infrastruktur. Wenn es um Trinkwasser geht, wenn es um die Frage von Energie geht, wenn es um die Frage von öffentlichen Nahverkehr geht. Wir haben da eine große Diskussion in Deutschland, was die technische Infrastruktur angeht, dieser Marktmacht zu begegnen und dort wieder für eine Veröffentlichung oder Vergesellschaftung oder Rekommunalisierung, wie es so schön heißt, entgegenzutreten. Die gleiche Diskussion müssen wir auch führen in Richtung Gesundheit, der Infrastruktur, der öffentlichen, der sozialen Infrastruktur, dort auch in diese Diskussion hineinzugehen und zu sagen, ja, Gesundheit ist ein öffentliches Gut und muss auch öffentlich finanziert werden, beziehungsweise darf nicht alleine der Privatisierung anheimfallen. Das bedeutet natürlich, dass man sagt, Marktmacht oder Marktsteuerung oder Marktinteressen sind nicht das oberste Leitprinzip unseres Denkens, sondern das oberste Leitprinzip unseres Denkens muss an dem Punkt sein, die Durchsetzung des sozialen Menschenrechts Gesundheit. Und das muss man auch diskutieren aller Orten und nicht dann sagen, wenn dann die Kopfpauschale kommt oder wie die Bundesregierung das verniedlichend nennt, der individuelle, kassenindividuelle Zusatzbeitrag, dann ist das eine Kopfpauschale und dann muss man das auch nennen, klar benennen, was ist und nicht diese Verschleierungstaktik auch mitmachen. Eigentlich sind schon, eigentlich sind jetzt schon auch genug Beispiele genannt worden. Ich will allerdings auch noch zwei Beispiele nennen. Es gab vor 2010 war das große Grubenunglück in Chile, wo 33 Leute gestorben sind. Wir hatten Ende letzten Jahres auch den Brand einer Textilfabrik in Dakar, auch mit über 100 Todesopfern an der Stelle. Das sind Ergebnisse, wo entweder Rechte fehlen, wie in Chile. Chile gehört zu den wenigen Staaten in der Welt, die Bergbau betreiben, ohne die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation zur Sicherheit in Bergwerken ratifiziert zu haben. Das sind die auch noch billigeren Grundgüter, die man dann in Deutschland billiger kaufen kann als heimische Bergwerkserzeugnisse, das mal so zu sagen. Und wir haben allerdings als Beispiel wie in Pakistan, das Beispiel in Dakar, wo die IAO-Konventionen ratifiziert worden sind, aber es an der Durchsetzung fehlt. Ich will damit deutlich machen, Rechte sind schon ein Fortschritt. Sie müssen nur am Ende auch durchgesetzt werden, sonst bleiben sie stumpf. Wir als Gewerkschaften versuchen das auch international. Wir besprechen natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen über die Zustände und versuchen über den Zusammenschluss internationaler Gewerkschaftsbund dort Druck zu machen. Inzwischen gibt es auch nur noch einen internationalen Gewerkschaftsbund, da sind wir auch schlauer geworden. Früher hatten wir noch 3 internationale Gewerkschaftsbünde, jetzt haben wir nur noch einen und sind deutlich mächtiger geworden in der Formulierung und Durchsetzung von Interessen. Wir laufen inzwischen auch auf bei den G20-Treffen und versuchen dort für gute Arbeitsbedingungen zu streiten. Wir haben unsere Aktivitäten koordiniert, auch bei der Internationalen Arbeitsorganisation. Da läuft mehr. Wir haben, Sie müssen sich das praktisch vorstellen, dieser Internationale Gewerkschaftsbund ist der Zusammenschluss von Gewerkschaftsbünden. Also diejenigen, die sich nicht so auskennen, wenn man mehrere Millionen Mitglieder hat, braucht man auch, wird das mit der Organisation etwas schwieriger. Die 8 Mitgliedsgewerkschaften in Deutschland haben einen Gewerkschaftsbund, das ist der DGB, und der Internationale Gewerkschaftsbund ist sozusagen der Zusammenschluss der Gewerkschaftsbünde weltweit. Daneben gibt es noch die globalen Gewerkschaftsföderationen, das heißt, die Mitgliedsgewerkschaften im DGB haben nochmals internationale Zusammenschlüsse, die wieder in ihren Branchen, also die Aufgabe des DGBs ist global insgesamt gegenüber Politik und Wirtschaft die Interessen aller abhängig Beschäftigten zu vertreten. Die globalen Gewerkschaftsföderationen und die Mitgliedsgewerkschaften vertreten die Interessen in ihren Branchen, zum Beispiel Metallindustrie oder öffentlicher Bereich. Und weil das immer notwendiger wurde, auch die internationale Solidarität zu üben, haben die Gewerkschaften vor ein paar Jahren auch ein Netzwerk für gewerkschaftliche Entwicklungszusammenarbeit gegründet, wo sie versuchen, weltweit auch anderen Gewerkschaftsorganisationen zu helfen, beziehungsweise dort Entwicklungsarbeit voranzutreiben. Wenn ich eben darüber gesprochen habe, globale Rechte durchzusetzen, insbesondere Gesundheitsrechte durchzusetzen, dann ist das, was allen bekannt ist, immer die WHO. Ist, glaube ich, auch ein guter Bereich, ist auch internationale Gesundheitskonferenzen. Da können wir nicht mitspielen. Das sind Sachen, wo Medico und NGOs wesentlich erfolgreicher und erfahrener sind. Bei der UNO sieht es schon ein bisschen anders aus, aber das ist auch nicht unser Hauptpunkt. Wir als Gewerkschaften konzentrieren uns sehr stark auf die Internationale Arbeitsorganisation, dort für Verbesserungen zu sorgen, insbesondere im Bereich Arbeit, Gesundheit, aber auch vor 2 Jahren im Bereich HIV/AIDS, dort zu Vereinbarungen zu kommen, die auch Fortschritte für die Menschen vor Ort ermöglichen, wenn sie dann vor Ort auch mal ratifiziert werden und dann durchgesetzt werden. Aber wie gesagt, ich halte immer noch die Erkämpfung für Rechte als einen Schritt. Ein Schritt ist auch besser als der rechtlose Zustand vorher. Muss man sich ja vor Augen führen. Ein Recht, was man durchsetzen kann, ist immer noch einen Schritt weiter als erst Recht erkämpfen und dann auch noch die Umsetzung erkämpfen zu müssen. Dort versuchen wir tätig zu sein. Wir haben das Glück, dass die Internationale Arbeitsorganisation eine Drittelparität besitzt. Das heißt, ein Drittel Regierungen, ein Drittel Arbeitgeber und ein Drittel Gewerkschaften. Nach unserer Erfahrung haben Arbeitgeber und Regierungen doch öfters mal das gleiche Ziel an der Stelle. Ich will mal noch mal deutlich machen, dass mit der Gesundheit ist ja nicht von der Natur aus, die Krankheiten und die Armut sind nicht von der Natur ausgebracht. Die Minute reiße ich schon noch, Kirsten, es werden 1,5 Minuten. Wir haben es mit einem Teufelskreislauf zu tun, in den wir alle hinein müssen, beziehungsweise wir müssen nicht in den Teufelskreislauf, wir müssen ihn alle durchbrechen. Wir haben den Zusammenhang, dass Armut krank macht, Krankheit macht arm, so wie die WHO das schon erkannt hat. Der schlechte Gesundheitszustand verringert die Arbeitsfähigkeit. Die Armen müssen ihre Gesundheitsausgaben privat tragen. Und alles das zusammen ist der erste Schritt in die Armutsfalle. Und wer krank ist, wird arm und kann sich keine Medikamente mehr leisten. Dagegen müssen wir uns engagieren, alle zusammen. Gesundheit muss als soziales Menschenrecht überall durchgesetzt werden. Erster Schritt. Dann muss Gesundheit als öffentliches Gut weltweit wieder verankert werden, um der Privatisierung und der Marktmacht entgegenzutreten. Wir müssen Armut allerorts bekämpfen, weil der Zusammenhang von Armut und Gesundheit wird nur von wenigen geleugnet, unter anderem in Deutschland von der FDP. Wir müssen Verteilungsgerechtigkeit erkämpfen, denn nur wenn es den Menschen weltweit besser geht und wir zu einer globalen auch Verteilungsgerechtigkeit kommen, sind die Punkte, die Thomas Schwarz auch angeführt hat, nämlich die Frage, wo gehen die Gesundheitsberufe hin, kann man auch letztendlich dieses aufhalten. Und an der Stelle mal was ganz Einfaches. Wir sind als Gewerkschaften, als Arbeitnehmerorganisation nur so stark, wie wir Mitglieder haben. Wir sind nicht besonders gut mit unseren moralischen Argumenten, nicht besser als andere jedenfalls. Wir sind auch nicht gut, da Forderungen beim Staat oder bei Arbeitgebern als Bittsteller aufzutreten, sondern wir haben nur dann eine Chance, wenn sie uns als mächtig erkennen, und als mächtig erkennen sie, wenn wir viele sind an der Stelle, und da können Sie alle mithelfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Schön, ein Aufruf zum Mitmachen und Verändern am Schluss der drei Beiträge. Ich würde jetzt vorschlagen, für den weiteren Ablauf der verbliebenen Viertelstunde